wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir machen heute weiter mit unserer Thematik von Johannes 3. Wir hatten das letzte Mal die Verse 1 bis 8. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus auf der einen Seite und Nikodemus auf der anderen. Nikodemus, hatten wir gesehen, war ein Führer der Juden in Jerusalem. Er war auch Pharisäer, er war also im Hohen Rat. Und er kam nachts zu Jesus. Die einen denken, er kam nachts, weil er nicht wollte, dass andere sehen, dass er mit Jesus zusammen ist. Ich glaube das persönlich nicht. Abends, nachts, also wenn es dunkel ist draußen, war eine gute Zeit für Leute, die Interesse hatten an der Tora, an dem Gesetz Gottes durch Mose oder an seiner Offenbarung, untereinander sich darüber zu unterhalten. Das war völlig normal. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, da war das noch nicht so entschieden, der Kampf gegen Jesus. Die Entscheidung fällt mehr so in Kapitel 5 im Johannesevangelium. Wir werden das sehen. Hier war noch die Zeit des Kennenlernens. Große Wunder waren geschehen. Und wir haben gesehen, dass Jesus Christus ihm Sachen gesagt hat im Gespräch. Praktisch in den ersten 5 Versen habe ich das überschrieben mit: Nur der von oben Geborene sieht Gottes Reich. Jesus hat also gesehen, dass ihn eine Frage bewegt, und er ist direkt auf die Frage zugegangen, vom Start weg. Und die Verse 6 bis 8, da sagt Jesus selber: Das, was ich gesagt habe, ist, ihr müsst von oben geboren werden. Und an der Stelle bricht in Nikodemus die Frage auf, mit der unser Text beginnt. Als Antwort fragte Nikodemus ihn: Wie kann das geschehen? In Vers 9. Jesus antwortete ihm mit der Gegenfrage: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Also offensichtlich war dieser Mann nicht nur reich und einflussreich und im Hohen Rat, sondern lehrbegabt. Und in diesem Punkt stieß Nikodemus sozusagen bei seinem Wissen ins Leere. Du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht. Amen, Amen, ich versichere dir, was wir wissen, reden wir, und was wir gesehen haben, bezeugen wir. Unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch die irdischen Dinge sagte und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir glauben, wenn ich euch die himmlischen Dinge sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem aus dem Himmel herabgestiegenen, dem Menschensohn. Jesus nimmt also hier für sich Augenzeugenschaft in Anspruch. Er sagt: Ich bin vom Himmel gekommen. Das macht er öfters, auch im Johannesevangelium. Und dieser Mann hat ja am Anfang gesagt: Du bist ein Lehrer von Gott. Das ist vollkommen klar, weil niemand kann die Werke tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und von daher kann Nikodemus sozusagen schon manches verkraften. Und jetzt stellt Jesus klar, dass er mit ihm über himmlische Dinge redet, indem er irdische Bilder benutzt, die er kennt. Hier ist das Bild von der Geburt. Ein Kind wird gezeugt, es ist 9 Monate im Mutterleib und wird dann geboren. Das ist die äußere Geburt. Das konnte man als Mensch verstehen. Das konnte Nikodemus verstehen. Aber sozusagen die Geburt von oben, die Geburt von Gott, aus dem Geist Gottes, ist halt ein geistliches Geheimnis, das man dann verstehen kann, wenn man die Heiligen Schriften gelesen hat und wenn man sie verstanden hat. Und ich hatte das letzte Mal ja verwiesen auf verschiedene Texte in Hesekiel und auch gesagt, es gibt Parallelen in Jesaja, es gibt Parallelen in Jeremia. Diese Idee, dass Gott einen Menschen von Grund auf verwandeln kann durch eine Wiedergeburt oder durch ein neues Herz, indem er das Stein in das Herz rausnimmt und das Fleisch in das Herz gibt, das kommt immer wieder im Alten Testament vor. David spricht davon in diesem Psalm 51, wo er Buße tut über seinen Ehebruch und seinen Mord. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Und Jesus fragt sozusagen wie geradezu verwundert. Und er spricht davon, das sind himmlische Realitäten. Also das Wasser ist ein himmlisches Wasser, das von oben kommt. Oder die Wiedergeburt ist eine himmlische Geburt von oben. Wie kann das geschehen? Fragt sich Nikodemus, und er selber, er weiß es nicht. Er wäre ein Mann, zu dem ganz Israel aufschaut und ihn fragt über geistliche Fragen und er weiß es nicht. Und für Jesus ist das ein Hammer. Manches Mal hat er die Leute gefragt, auch die großen Lehrer, auch die, die seine Feinde dann wurden, das ist bei Nikodemus ja nicht der Fall, hat gefragt, habt ihr nicht gelesen? Für Jesus war das sonnenklar, das stand ganz klar geschrieben. Und jetzt will er das illustrieren. Er will illustrieren, wie kann ein Mensch diese Geburt aus Gott von oben erleben? Wie kann das geschehen? Und er benutzt genau die Geschichte, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Und deswegen müssen wir da stehen bleiben und sozusagen uns überlegen, was ist da eigentlich passiert? Und er sagt hier, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem aus dem Himmel herabgestiegenen, dem Menschensohn. Und so, wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, genau so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt verurteile, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer ihm beständig vertraut, wird nicht verurteilt. Wer ihm hingegen nicht vertraut, ist schon darin verurteilt, dass er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies ist nämlich das Gericht, dass das Licht gekommen ist in die Welt und dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Denn jeder, der beständig üble Dinge tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht entlarvt werden. Wer aber Treue und Redlichkeit praktiziert, also wörtlich, wer die Wahrheit tut, und die Wahrheit ist ein Wort, das beinhaltet sowohl das, was wir Wahrheit nennen, als auch Treue. Wenn ein Mensch wahrhaftig ist, wenn er die Wahrheit tut, kann man sich auf ihn verlassen, dann ist er treu. Gott ist treu. Und deswegen ist die angemessene Reaktion Gott gegenüber, was machen wir mit Gott, dass wir ihm glauben. Deswegen ist der Weg des Heils, der Weg der Wiedergeburt ist ein Vertrauensverhältnis zu Gott, das praktisch da ist. Ich vertraue Gott, dann tut er das Wunder der Wiedergeburt. Und dieses Vertrauen und diese Zuneigung zu Gott und dass ich mich auf ihn verlasse, verlässt mich nie mehr. Ich bin geboren, ich habe ein neues Herz empfangen, das Gott liebt, das immer auf Gott abzielt wie eine Kompassnadel, die immer gegen Norden geht. Er zieht mich an, er ist mein Vater. Und wer aber Treue und Redlichkeit praktiziert, also wer die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, sodass seine Werke offensichtlich werden, dass sie aus der Verbindung mit Gott heraus getan worden sind. Wörtlich, dass sie in Gott getan worden sind. Das heißt, Gott und ich, wir sind connected. Wir sind verbunden miteinander. Er lässt mich nicht und ich lasse ihn nicht. Ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Sein Geist wohnt in mir. Ich habe ein neues Herz. Wenn man sich dann fragt, was sagt Jesus hier sozusagen jetzt im Kern? Was sind die Antworten, die er Nikodemus gibt auf die Frage, die ich Nikodemus gar noch nicht mehr aussprechen musste, weil Jesus sie gesehen hat? Das sind zwei Dinge in diesen Versen, die wir gelesen haben. Wer dem erhöhten Jesus vertraut, wird aus Gottes Geist geboren. Wer Jesus Christus vertraut, lebt gerettet im Licht. Schauen wir uns den ersten Text an, mit diesem Text auch aus der Schriftlesung, auf den verwiesen wird. Wer dem erhöhten Jesus vertraut, wird aus Gott geboren. Und da ist halt dieser Text in 4. Mose wichtig und auch eine Parallele in Johannes 12. Und so wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, genau so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist der unbekannte Text. Der Vers der Bibel, der am meisten bekannt ist weltweit, der in vielen Evangelisationen gebraucht wird, ist der Vers 16. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Aber beide sind identisch. Nur der berühmte Vers 16 baut auf 4. Mose 21 auf und darauf, dass Jesus sagt, hier hat Gott ein Beispiel in die Geschichte Israels hineingewirkt, was Wiedergeburt ist. und wie man das erlebt. Ein sehr anschauliches Beispiel. Deswegen, wenn man die Geschichte von 4. Mose 21 sich anguckt und die einzelnen Elemente versteht, dann kann man verstehen, wie bewirkt Gott das Riesenwunder, dass ein Mensch, der gegen ihn murrt, ein Mensch, der ihn hasst, ein Mensch, der Gott für Satan hält, ein Mensch, der zwar die Güte Gottes erlebt hat und aus der Sklaverei in Ägypten gerettet wurde durch Riesenwunder, aber trotz all der Wunder immer noch festhält daran, dass Gott Satan ist und mich nur aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, um mich hier in der Wüste des Hungers sterben zu lassen und verdursten zu lassen. Das ist das Problem Israels gewesen. Und da hilft nur ein Eingreifen Gottes, ein Riesenwunder. Und gucken wir uns nochmal an, sozusagen, was hat dieses Problem ausgelöst? Wie kam Israel dazu, obwohl es schon längst Ägypten verlassen hatte und schon längst aus den Klauen des Pharao befreit war? Wie kam Israel dazu, immer noch Gott so zu misstrauen? Und das ist dann hier in Vers 4, 4. Mose 21, 4, da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das ganze Volk war so. Seit Kapitel 13, 14 ist das so. Das vierte Buch Mose hat, wenn man guckt, wie kann man das aufbauen, was für eine Struktur hat das, wenn man das untersucht, ist immer gut, auf die Wiederholung zu achten, und die Wiederholung ist: und der Herr redete zu Mose und sprach. Und wenn man die alle zählt, alle Male, wo es steht, der Herr redete zu Mose und sprach, dann ist diese Geschichte in Kapitel 13 und 14 mit den 12 Kundschaftern ist genau im Zentrum. Das ist im Zentrum von allen Geschichten, wo immer steht, der Herr redet zu Mose und sprach. Mit diesem Reden leitet er das Volk durch die Wüste. Und genau im Zentrum, im strukturellen Zentrum vom vierten Buch Mose entsteht die Entscheidung, dass Gott abgelehnt wird. Gott will sie ins verheißene Land führen. Das war der Grund der ganzen Aktion mit Pharao. Und jetzt sind sie an der Grenze und sie schicken die 12 Botschafter und 2 sind gläubig und 10 sind ungläubig. Und die Ungläubigen setzen sich durch und seitdem hat das Volk einen Brass auf Gott. Und immer wieder unterstellen sie Gott, dass er praktisch der Mörder ist. Er hat uns nur gerettet, um uns hier in der Wüste umzubringen. Und dann schickt Gott die Schlangen. Dann kann man sich natürlich fragen, warum schickt Gott die Schlangen? Wo taucht die Schlange zum ersten Mal auf in der Bibel? Und wenn man sich anguckt, wo die Schlange zum ersten Mal auftaucht, dann ist genau das, ist das, was uns Menschen kaputt macht. Diese Urverführung aus 1. Mose, Kapitel 3, Vers 4 und 5, da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist sozusagen das Urevangelium der Schlange. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Es ist natürlich eine lügnerische Lehre, aber darin sind folgende Elemente enthalten. Das eine ist, dass die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Es ist so, dass Gott gesagt hat, an dem Tag, es gab ja nur ein Gebot im Garten Eden, im Paradies, an dem Tag, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, dann werdet ihr sterben. Ihr könnt alle Bäume genießen, alles konnten sie machen, sie konnten auch vom Baum des Lebens essen. Und nur dieser eine Baum, der war außen vor. Das war ein Test, ob der König der Welt, den Gott als König und Königin eingesetzt hatte, Adam und Eva, dem er alles gegeben hat, dem er alles vererbt hat sozusagen. Er hat sie gesetzt über alles, was es gab, ob sie als Antwort auf diese Güte Gottes und diesen Reichtum und Überfluss, den sie hatten, ob sie es fertigbringen würden, Gott so zu vertrauen, dass sie im Glauben bleiben und nie dieses eine Gebot brechen. Und dann kommt die Schlange und sagt, das ist alles Blödsinn. Gott weiß. Ja. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott. Und wissen, was gut und böse ist. Da habt ihr genau die Elemente der Verführung. Das wiederholt sich quer durch die Geschichte bis auf heute. Also die Elemente, die Kernelemente sind immer dieselben. Gott lügt. Gott versklavt. Gott will dich klein. Wenn du Gottes Wort vertraust, das geht schief. Und strafen wird Gott sowieso nicht. Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Und sie haben das gemacht, wir kennen die Geschichte, sind darauf reingefallen. Und dann ist interessant, dass die Feinde Israels immer wieder mit der Schlange oder mit dem Drachen assoziiert werden. Zum Beispiel auch Ägypten, aus dem Gott sie gerettet hat. Da spielt die Schlange eine Rolle. Das ist sogar bei der Erscheinung des Pharao ein Teil seines Auftretens. Und deswegen hat Gott Moses Stab, den Hirtenstab, beim ersten Wunder, das er zeigen sollte, hat er verwandelt in eine Schlange. Und was war das Wunder? Das Wunder war nicht, dass er den Stab in die Schlange verwandelt, sondern er ist natürlich weggelaufen vor diesem Monster, das ihn verfolgt hat. Das Wunder war, wenn er sich hinstellt und die Schlange greift an und er packt sie, so wie Gott sagt, dass er sie packen soll, dann wird es wieder zum Stab. Und das hat er dann nachher wiederholt vom Pharao. Und die Großen vom Pharao konnten das aus, das waren Magier, das waren Zauberer, die hatten magische Künste, okkulte Künste, die haben das glatt nachgemacht. Aber dann hat der Stab Moses die anderen Stäbe gefressen. Und das ist praktisch die Demonstration Gottes gewesen von Anfang an. Ich bin stärker als die Schlange, ich bin stärker als der Drache. Die Schlange will euch vernichten, ich rette euch, ich bin der Herr dein Gott. So fangen die 10 Gebote an. Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus dem Sklaven, aus Ägypten ausgeführt habe, aus dem Sklavenhaus. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Und genau das haben sie immer wieder gebrochen, das goldene Kalb gemacht. Und immer wieder waren sie innerlich zurückgekehrt. Das waren eine Götze aus Ägypten. Und immer wieder waren sie innerlich zurückgekehrt. Und das ist jetzt an der Grenze. Sie müssen bei Edom da rum und der Weg ist ihnen schlecht. Und jetzt motzen sie schon wieder. Und dann sagt Gott praktisch, indem er die Schlange schickt, okay, ihr wollt die Schlange, hier habt ihr sie. Und dann kommt die Schlange und viele sterben. Und dann kommen die Israeliten, nachdem schon viele gestorben sind, und sagen, wir haben gesündigt. Und das sind jetzt alle Elemente der Buße und dann auch der Befreiung und der Rettung von der Schlange und vom Gift der Schlange. Und das ist ein Bild für die Wiedergeburt, wie das funktioniert. Das erste ist, du musst Buße tun. Nur die Menschen können wiedergeboren werden, die sagen, ich bin von der Schlange gebissen worden, ich bin ein Teil der Schlangenwelt geworden, ich habe gesündigt gegen Gott, ich habe rebelliert, es tut mir leid. Rette mich, oh Gott, so wie sie hier zu Mose kommen, bitte für uns, dass er die Schlangen wegnehme. Gott nimmt die Schlangen nicht weg, das ist interessant. Die Schlangen sind immer noch da und die Schlangen beißen immer noch. Das sind brennende, feurige Schlangen, das heißt wahrscheinlich, das Gift ist tödlich. Und ziemlich schnell tödlich. Und wenn einer merkt, ich bin gebissen von der Schlange, dann ist es so, dass er weiß, innerhalb von kurzer Zeit, da gab es Erfahrungswerte, bin ich tot. Und dann kommen sie und bitten um Hilfe. Und Gott sagt, mach eine Schlange, eine Bronzeschlange, tu sie da auf die Signalstange. Und dann, wenn, das war ja ein großes Heer, das waren ja viele Menschen, wenn da irgendwo einer liegt und der schon am Sterben ist und der guckt auf diese ganz hoch erhöhte Schlange, dann, er kriegt keine Medizin, da muss nicht einer hinlaufen, um ihm eine Spritze zu geben oder so, wie im Modernen, sondern das Gegengift ist nur, du schaust auf die Schlange. Und er sieht die Schlange. Und in dem Augenblick, wo er vertrauensvoll mit Glauben auf die Schlange sieht, dass ihn das rettet, wirkt das Gift in seinen Adern nicht mehr und nichts tötet ihn. Ist cool, ne? Das ist cool. Damit kannst du, ohne dass du 1000 Leute spritzen musst, 1000 Leute retten. Jeder Einzelne muss nur im Glauben auf diese Schlange gucken. So wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, genauso muss der Menschensohn erhöht werden. Die Frage, die mich aber bewegt, ist: Augenblick mal. Wer ist die Schlange und wer ist der Menschensohn? Was passiert denn hier? Der Menschensohn muss erhöht werden, und wenn man sich das anguckt im Johannesevangelium, was Jesus mit der Erhöhung des Menschensohnes meint, dann hat man in Johannes 12 folgenden Text, Vers 31 bis 33. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Ihr erinnert euch an die Predigt über Jesaja 52, 13 bis 53, 12, die ich vor einiger Zeit gehalten habe. Und da kommt das Wort erhöhen vor und das Wort verherrlichen in der griechischen Übersetzung von diesem Text in Jesaja. Und da nimmt Johannes es auch her und auch der Herr Jesus hier. Die Erhöhung des Menschensohnes, das ist eine Erhöhung am Kreuz und das ist Jesaja 53. Der Punkt ist, dass Jesus, wie Johannes der Täufer in Kapitel 1, Vers 29 sagt, seht, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Das heißt, Gott macht den Menschensohn. Menschensohn heißt Sohn Adams. Gott nimmt den Sohn Adams. Jesus war nicht nur ein Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs, er war auch ein Nachfahre Adams, wie Lukas in Lukas 4 richtig zurückführt. Der war Adams, der war Gottes. Adam war Sohn Gottes, er war der Erbe Gottes der ganzen Welt. Und deswegen hat er den Söhnen Adams, eigentlich dem Menschensohn, die ganze Welt zum Erbe gegeben. Aber es muss jemand sein, der erwählt ist, der besonders ist. Und Jesus ist dieser Menschensohn, der in Daniel 7, Vers 13 und 14 die ganze Welt zum Erbe bekommt und über alle Völker für immer und ewig regiert im Frieden. Aber wie kann es sein, dass dieser erwählte König der Könige am Kreuz aussieht wie eine Schlange? Warum vergleicht Jesus sich mit der Schlange am Pfahl? Weil so wurde er gesehen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert war, zur Strecke gebracht. Es gefiel Gott, ihn, seinen Knecht, zu zerschlagen. Wir haben das gesehen im Jahr 52, 13, dass er so entstellt wurde, dass man seine menschliche Gestalt nicht mehr erkennen konnte. Er hing dort als Verfluchter. Jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. Christus war zum Fluch für uns, Galater 3, damit wir den Segen Abrahams bekämen. Wir kriegen das ewige Leben, weil er diesen Tod erlitten hat. 2. Korinther 5 haben wir heute. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe es, Neues ist geworden. Wenn man Kapitel 5 weiterliest, dann merkt man die Basis für dieses Heil der Wiedergeburt, dass man eine neue Kreatur ist. Das ist genau unser Thema. Das passt also wunderbar zu unserem Text heute. Das ist der letzte Vers. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott ist. Er hat Christus zum Abbild Satans gemacht. Er galt als Volksverführer, als falscher Prophet, als falscher Messias. Als er gefragt wurde, sag uns, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten, hat er geantwortet, du sagst es. Und ich sage euch, von nun an wird es geschehen, dass ihr des Menschensohn, das ist unser Thema, dass ihr des Menschensohn sehen werdet, kommen mit den Wolken des Himmels, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Wie kann es sein, dass Gott zulässt, dass sein Sohn, der Einzige, der Einzigartige, ohne Parallel, kein Engel ist so Sohn wie Gott, wie Christus. Keiner von uns, der Christus annimmt und eine abgeleitete Kindschaft hat, ist so Sohn wie er. Er ist der Einzige, der Einzigartige, der von Ewigkeit her Sohn Gottes ist. Wie konnte es sein, dass Gott es zulässt, dass er ihn so elendig ermorden lässt. Das ist die Medizin der Wiedergeburt. Keiner, der da lag von den Israeliten da in der Wüste, die waren von der Schlange gebissen, die hatten gemurrt, die hatten gemotzt, die hatten Gott zum Satan erklärt. Habt ihr uns hier rausgeführt in Wüste, um uns zu ermorden? Sie hatten sich losgesagt im Herzen von Gott. Und nur ein Mittel, eine Medizin hilft dagegen. Schau auf die Schlange, die Bronzeschlange da mitten im Lager, im Zentrum. Schau, egal wie weit es entfernt ist, schau auf die Schlange im Glauben. Und das Gift in deinem Körper wird neutralisiert. Und so werden wir gerettet. Und so gehen wir durchs Leben. Die Schlange wird nicht weggenommen. Satan wird aus dieser Welt zurzeit noch nicht beseitigt. Die Anfechtungen sind da. Die Probleme sind da. Und auch Christen fallen. Auch Christen sündigen. Aber sie müssen halt immer wieder das eine tun, dass sie sich abwenden von ihrer Sünde und abwenden von dem Schlechten und dass sie sich hinwenden zu dem Gekreuzigten. Und dass sie immer und immer wieder sagen, ja, Jesus, du genügst. Sein Blut wäscht mich rein von aller Sünde, von aller Schuld. Das ist alles. Es ist so easy wie nur was. Das ist so easy, wie wenn man hinguckt, zu einer Bronzeschlange am Pfahl und selber überlebt. So gehen wir durchs Leben, so werden wir auch wiedergeboren. Es ist ein großartiges Wunder. Wer dem erhöhten Jesus vertraut, wird aus Gottes Geist geboren. Du siehst Christus, das hat Spurgeon so erlebt, der war so geplagt als Teenager von seinen Sünden. Die 10 Gebote, sagt er, die gingen wie Flugscharen durch seine Seele. Er war so fertig, er war so aufgewühlt. Der war so total erledigt. Dann kam er in diesen Gottesdienst. Durch einen Schneesturm war der Prediger nicht da. Und ein alter Mann stand dahin und sagte, zitierte Jesaja 45, schaut auf mich, aller Welt enden, und ihr werdet gerettet. Das passt wunderbar, auch in Jesaja, passt wunderbar zu dem Knecht des Herrn, der dort im Kontext vorgestellt wird, genau in diesem Sinne von unserem Text hier. Und er schaut und der alte Mann hat mit einfachen Worten das ausgeführt und Spurgeon wurde wiedergeboren und wurde zu einem der größten Evangelisten im 19. Jahrhundert an der First Baptist Church. Es gibt ja nicht so viele Baptistenhelden, die wir vorzuweisen haben, aber es gibt ein paar davon. Das war einer, ja. Und wie ist es geschehen? Durch das, was hier in Johannes 3 steht. Er schaute einfach auf Christus und seine Anfechtung war erledigt. Und er empfing von Gott den Heiligen Geist und die Gewissheit des Heils. Es ist fantastisch. Wer Christus Jesus vertraut, lebt gerettet im Licht. Wenn das geschieht in einem Menschen, dann ist etwas neu. Dann ist etwas neu. Und man merkt das, wenn man jetzt auch den Text hier zurückgeht, diesen Text sich anguckt, ja, wer ihm beständig vertraut, wird nicht verurteilt. Das Vertrauen und Glauben ist ein und dasselbe. Und ich habe das Wort beständig ergänzt in meiner Übersetzung, weil im Griechischen ist das so geregelt, dass die verschiedenen Verbstämme haben einen Aspekt. Und je nachdem, was man sagen will, wählt man den Stamm aus. Und wenn der Präsensstamm gewählt wird, das ist hier der Fall, dann bedeutet das Dauer, Wiederholung und Versuch. Hier ist Versuch unpassend, das ist Dauer und Wiederholung. Jemand, der beständig vertraut, jemand, der immer wieder vertraut, in allen möglichen Situationen seines Lebens immer wieder sich an Gott festhält. Jesus sagt das mal so, wer bis ans Ende beharrt, der wird gerettet werden. Es geht nicht nur um einen punktuellen Glauben, sondern um eine Haltung, die zeigt, Herr, ich vertraue dir. Mit dir gehe ich durch dick und dünn, immer und ewig. Und Gott auf der anderen Seite ist dasselbe. Er ist treu und er nimmt deine Hand und er hält dich fest, wie Paulus sagt. Ich bin gewiss, dass der, der euch angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Und diese Leute, die haben die Kraft, im Unterschied zu den anderen, die finstere Dinge tun und da nicht ans Licht kommen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, sodass seine Werke offensichtlich werden, dass sie aus der Verbindung mit Gott heraus getan worden sind. Wenn man vorher liest, dann wird man denken, da kommt ja überhaupt keiner zum Glauben, weil die Leute hassen das Licht und sie kommen nicht zu dem Licht. Und deswegen ist dieses Wunder der Wiedergeburt ist nötig. Menschen ohne das Wunder Gottes werden nicht verändert. Kein Mensch bekehrt sich. Der Blinde muss geheilt werden, dass er sehen kann. Der für Gott Taube muss geheilt werden, dass er anfängt, das Wort Gottes zu hören. Der für Gott Lahme muss geheilt werden, damit er fleißig für Gott läuft. Und der Tote muss auferweckt werden. Wer kann das? Gott. Wie macht er das? Durchs Kreuz. Deswegen predigen wir immer und immer wieder, sozusagen geradezu langweilig, einen Mann, Jesus Christus als den Erlöser. Es gibt keine Alternative zu diesem Gegengift gegen die Schlange. Unsere Predigt jetzt vom letzten Mal und diesem Mal hat 4 Punkte unterstrichen in diesem Gespräch mit Nikodemus. Nur der von oben Geborene sieht Gottes Reich. Ihr müsst von oben geboren werden, Leute. Wer Jesus Christus vertraut, wird von oben geboren. Und wer Jesus Christus vertraut, lebt dann auch gerettet im Licht. Er muss sich keine Sorgen machen, komme ich an oder komme ich nicht an? Ja, warum? Du hast ein neues Herz. Und so erweist sich auch der Wiedergeborene, es wird ihn immer wieder zu Gott ziehen. Er kann mal weg sein vom Fenster für die anderen, er kann mal untertauchen, aber irgendwann einmal wird es ihn nicht loslassen. Und es wird ihn antreiben und Gott wird ihn anschubsen. Und er wird wieder einen Hunger bekommen, er wird einen Durst bekommen, einen sozusagen unerträglichen Durst. Ich muss zurück. Ich kann ohne dich nicht leben. Gott sei Dank tut Gott solche Wunder. Nur der von oben Geborene sieht Gottes Reich. Ihr müsst von oben geboren werden. Wer Jesus Christus vertraut, wird von oben geboren. Wer Jesus Christus vertraut, lebt dann auch gerettet im Licht. Ich möchte an diese Predigt nicht mit einem Amen abschließen, sondern ich möchte euch etwas vorlesen. Mein Entschluss, Christus als meinen Heiland anzunehmen. Ich lese das mal vor und ich werde das nachher sprechen. Und wenn einer diese Predigt gehört hat und denkt, ich brauche genau das. Ich brauche genau das, ich brauche die Wiedergeburt. Dann kann er das, ich spreche das vor, Satz für Satz, dann kann er das nachsprechen. Mein Entschluss, Christus als meinen Heiland anzunehmen. Ich bekenne dir, o Gott, dass ich ein Sünder bin. Und ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben und zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Ich nehme ihn jetzt an und bekenne ihn als meinen persönlichen Heiland. Amen. Ich werde das jetzt nochmal langsam sprechen und wer diese Predigt hört, kann dann jeweils in der Lücke, die ich lasse, für sich selber dieses Gebet mit mir sprechen, leise in seinem Herzen oder auch halblaut dort, wo er ist. Ich bekenne dir, o Gott, dass ich ein Sünder bin. Und ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben und zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Ich nehme ihn jetzt an und bekenne ihn als meinen persönlichen Heiland. Amen. Was ist das, was ich gerade gelesen und gesagt habe? Das ist ein Gebet, das ich selber als Teenager gesprochen habe, so in etwa. Ich habe nur das O, dir, o Gott, eingefügt und geändert. Genau dieses Gebet habe ich gefunden in dem Neuen Testament der Gideons, das ich als Teenager gelesen habe und das mich zum Glauben geführt hat, nächst der Gnade Gottes natürlich, von vor Grundlegung der Welt und nächst der Gebete meiner Großmutter. Aber ich habe das gelesen, ich habe das gemerkt, das ist die Antwort, weil das Problem hatte ich durchs Lesen vom Neuen Testament. Wenn du das gebetet hast, dieses Gebet, dann hat Gott das gehört und er nimmt es ernst. Du kannst das für dich behalten. Ich bin aber auch gerne bereit, mit dir zu reden. Wenn jemand das Gebet innerlich nachbetet und sich das wünscht, dass Gott ihm dieses neue Herz gibt und den neuen Geist, die Wiedergeburt, und das geschieht, weil Gott treu ist, und er schenkt dir das neue Herz und den neuen Geist, dann gibt es ein paar Tipps und ein paar Ratschläge, die ich gern geben möchte. Denn das, was hier geschieht, da wird eine Pflanze geboren, eine kleine Pflanze. Wenn ich mich erinnere, wie klein meine Pflanze war, als ich als Teenager zum Glauben kam. Und was für Stürme da waren, die dieses kleine Licht, das Gott angezündet hat in meinem Leben, die das hätten ausblasen können. Und da würde ich gern, falls du das gemacht hast, würde ich gern dir ein paar Ratschläge geben. Oder wenn du andere Menschen deines Vertrauens hast, wo du weißt, die können mir das sagen, dann wende dich an die, wo du weißt, die kennen Christus und du hast den Eindruck, den kenne ich, zu dem habe ich Vertrauen, dann sprich mit ihm, die wird dir gerne helfen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Ich kann nur jedem gratulieren, der diesen Entschluss fasst und Christus als seinen Heiland annimmt. Amen.